Aber jetzt von Hiob und Trost hin in die Offenbarung. Jetzt war es ganz interessant. Der Vater hat ja ein interessantes Gebet gebetet. Und es ging um die Hoffnung, die wir als Christen haben. Und wenn wir in den Text von heute Abend schauen, dann werden wir sehen, da ist eine ganz besondere Hoffnung drin. Und darüber wollen wir heute nochmal nachdenken. Wenn wir mal aufschlagen, Offenbarung Kapitel 20, das war jetzt eine sehr schöne Überleitung vom Gebet hin eben in den Text, habe ich mir gedacht. Offenbarung 20, und wir lesen die Verse 1 bis 10. Dürfen wir lesen? Und dann haben wir ja gesagt, wollen wir heute ins tausendjährige Reich nochmal einsteigen und da uns ein bisschen hinein vertiefen, dass wir einmal hier noch ein paar Streifzüge im tausendjährigen Reich durchgemacht haben. Offenbarung Kapitel 20, Verse 1 bis 10. Gott, dürfen wir vielleicht einfach reihum lesen? Ich fange einfach mal an.
Ja?
Ja, Anita, gerne, fang an, ja. Ja, sehr gerne.
Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrunds und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss ihn ein und versiegelte über ihn, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Und nach diesen muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren, um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen, und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Malzeichen weder auf ihre Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten. Und sie wurden lebendig und regierten die 1000 Jahre mit Christus. Die übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Und er wird ausgehen, um die Heidenvölker zu verführen, die an den vier Enden der Erde leben, den Gog und den Magog, und sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl wie der Sand am Meer ist. Und sie zogen herauf auf die Fläche des Landes und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuersee und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet. Und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Dankeschön, bis dahin.
Sehr gut.
Was ist denn die Hoffnung? Ich habe ja gerade vorhin geredet, es wird in dem Text heute um die Hoffnung gehen. Was ist die Hoffnung, die hier in diesem Text steht? Was ist die Hoffnung?
Die Auferstehung?
Jawohl, die Auferstehung. Und was noch? Sehr gut. Und was folgt auf die Auferstehung? Was folgt in diesem Abschnitt auf die Auferstehung?
Die Rettung.
Die Rettung? Jawohl, sehr gut.
Also 1000 Jahre Frieden.
Jawohl. Ganz genau. 1000 Jahre Frieden, das tausendjährige Reich. Gell? Und das war über viele, viele Jahrzehnte die Hoffnung der Gemeinde. Na? Dass Christus kommt und sein Reich aufrichtet. Und wenn wir heute Abend kurz mal ein paar Streifzüge durch dieses tausendjährige Reich machen, was es damit auf sich hat, nur so ein paar, da könnte man ganze Abende füllen, wir werden nur ein paar Highlights betrachten können heute Abend, dann ist es ganz wichtig, dass wir uns kurz zu Beginn ein paar Gedanken machen, warum es gerade um dieses tausendjährige Reich so eine Verwirrung gibt. Na? Das heißt, wenn wir nochmal zurückgehen, das haben wir, glaube ich, auch beim letzten Mal schon kurz angesprochen.
Also ich überschreibe das mal, tausendjähriges Reich.
Wenn wir zurückgehen an den letzten oder vorletzten Abend, ich weiß nicht mehr in welchen, da haben wir kurz darüber geredet und sind draufgekommen, dass das ja die Hoffnung der Juden war im Alten Testament. Ja? Das heißt, gehen wir durchs Alte Testament, dann finden wir ganz viele Stellen, wo deutlich wird, dass die Juden gewartet haben auf ein Reich. Ja? Das heißt, die Juden im Alten Testament, die hatten eine Erwartung. Nämlich, wenn der Messias kommt, dass er sein Reich aufrichtet. Okay? Das heißt, die hatten eine Erwartung auf dieses messianische, na, Messias, auf dieses messianische Reich. Wir haben dann gesehen, das letzte Mal auch, dass den Juden im Alten Testament ein entscheidender Faktor verborgen geblieben ist. Nämlich welcher?
Wie lange das Reich
dauert. Richtig, wie lang das Reich dauert. Diese Aussage finde ich erst im Neuen Testament und die finde ich auch nur in Offenbarung 20, aber hier in diesen Versen insgesamt 6-mal erwähnt. Und wir haben auch gesehen, warum den Juden das verborgen geblieben ist, oder? Wenn wir uns zurückerinnern und uns nochmal vorstellen, diesen alttestamentlichen Propheten, an dieses Bergprofil, in das der schaut, gell, mit den Gipfeln, dann sieht er einen Gipfel hinter dem anderen und die verschmelzen zum Teil wie zu einem einzigen. Aber er kann nicht sehen, was hinter dem Gipfel kommt. Und deswegen konnten wir erst im Neuen Testament sehen, denn was nach dem tausendjährigen Reich kommt, das ist das himmlische Reich. Gell? Das ist der neue Himmel und die neue Erde. Und da haben wir gesehen, den Juden, die hatten den Blick für diese Erde. Gell? Das ist ein irdisches Volk Gottes mit irdischen Verheißungen und mit irdischen Erwartungen. Und deswegen sehen die Juden im Alten Testament auch nie direkt die Dinge, die himmlisch sind, die geistlich sind. Im Alten Testament gibt es keine himmlische Auferstehungshoffnung, wie wir es im Neuen Testament haben. Die Auferstehungshoffnung im Alten Testament bezieht sich immer auf das messianische Reich. Da werden wir auferstehen und werden unser Erbteil antreten. Im Neuen Testament weiß ich, Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden.
Beim Herrn zu sein.
Jawohl, und bei dem Herrn zu sein. Das heißt, da bin ich im Himmel. Na? Verstehen wir? Das ist Neues Testament. Das ist Gemeinde. Und dann merken wir, erst wenn ich beide Blicke zusammensetze, dann ergibt sich ein komplettes Bild. Ja? Das heißt, die Juden erwarteten dieses messianische Reich. Im Neuen Testament sehen wir, dass die Länge dieses Reiches 1000 Jahre sein wird. Als der Herr Jesus nach Jerusalem eingezogen ist, Gesundheit, Thorsten. Als der Herr Jesus nach Jerusalem eingezogen ist, da standen die Massen an der Straße. Und was haben die erwartet, als Jesus kam?
König,
ja, dass er jetzt König wird, oder? Als er da durch Jerusalem zieht, da haben die erwartet, dass er jetzt im Prinzip die Römer raus, dass er den Herodes aus dem Palast schmeißt. Und was schmeißt Jesus aber stattdessen raus? Die Händler und die Wechsler aus dem Tempel. Ne? Also Jesus war auf einmal völlig anders, als sie ihn sich erwartet haben. Und da ist auch das zu erklären, dass die Menge, die an dem einen am Palmsonntag noch ruft, Hosianna, gelobt sei, der da kommt, die steht 5 Tage später vor dem Palast des Pilatus und ruft, kreuzige ihn, wir haben keinen König als den Kaiser. Weil ihre Erwartung an Jesus völlig enttäuscht wurde. Das haben wir dann auch gesehen. Und wir sehen dann auch bei den Jüngern, dass diese Erwartungshaltung da war. Na, als Jesus sich von den Jüngern trennt, Apostelgeschichte 1, da fragen sie ihn nochmal, da redet er von seiner Wiederkunft und sie fragen ihn, wird das dann der Zeitpunkt sein, wann das Reich aufgerichtet wird? Das heißt, durchs ganze Alte Testament zieht sich dieser Gedanke, das messianische Reich kommt.
Ein Erdenreich.
Richtig. Wunderbar ausgedrückt findet er das im Vater Unser. Dein Reich komme. Ja? Das ist genau der Gedanke. Da haben die an genau dieses Reich gedacht. Ja? Und Jesus macht natürlich jetzt etwas deutlich. Bis dieses Reich kommt, gibt es ein inneres Reich. Ne? Das Reich Gottes ist nicht nur Essen und Trinken, sondern das beginnt überall dort, wo Gottes Herrschaft anbricht. Aber das nimmt diesem Reich nichts weg. Dieses Reich wird trotzdem kommen. Und das ist ja schön, auch dann nochmal deutlich gemacht in der Offenbarung, wie ein Abschluss, gell? Wir haben die Prophetien aus dem Alten Testament, wir haben den Einschub der Gemeinde und dann haben wir nochmal ein Buch, das einen sehr alttestamentlichen Charakter trägt, in seiner ganzen Sprache und Art, wie es geschrieben ist. Und da finde ich nochmal genau dieses messianische Reich verankert. Und jetzt passierte Folgendes. In den ersten Jahrhunderten, in den ersten zwei Jahrhunderten, war diese Naherwartung, in den ersten zwei bis drei Jahrhunderten, ein großer Trost für die Christengemeinde. Wenn wir durch die ersten Jahrhunderte der Kirchengeschichte gehen, dann erleben wir, was ist passiert mit den Christen? Was geschah mit denen?
Die wurden verfolgt.
Gell? Am Anfang war es noch relativ ruhig. Warum wurden die Christen am Anfang nur von den Juden, aber nicht von den Römern verfolgt? Das ist eine ganz einfache Erklärung.
Weil die Römer alle Religion akzeptiert haben.
Solange sie den Kaiser akzeptieren. Das haben die Christen nicht gemacht. Und trotzdem wurden sie am Anfang nicht verfolgt. Und das hat einen einfachen Grund. Die Juden waren die einzigste Religion im Römischen Reich, die einen Sonderstatus hatte. Die mussten nicht den Kaiser als Gottheit verehren. Die hatten einen Sonderstatus. Und die Christen, die ersten Christen, kamen ja aus den Reihen der Juden. Die wurden also als eine jüdische Sekte wahrgenommen. Und erst als es zur Trennung zwischen den Judenchristen und den Juden selber kommt, werden die Christen als ein eigenständiger Block wahrgenommen. Und ab da beginnt dann auch kurze Zeit später die Verfolgung der Christen durch die römische Staatsmacht. Und die lief dann in 10 oder 11, je nachdem wie man zählt, größeren Wellen über die christliche Gemeinde in den folgenden knapp 250 Jahren ab. Ja, das heißt, das dauerte dann bis im 4. Jahrhundert, also Anfang 313, glaube ich, war es Konstantin an die Macht kam. Bis dahin wurden die Christen immer wieder in mehr oder weniger großen Wellen verfolgt und auch zu vielen Tausenden ermordet. Ja? Kann man gar nicht anders beschreiben. Und in dieser Zeit war natürlich das ein Trost. Jesus wird kommen und sein Reich aufrichten. Und wenn wir jetzt in den neutestamentlichen Briefen lesen, dann merken wir, was prägte schon damals die Menschen in der Gemeinde, in der Offenbarung, wie endet die Offenbarung? Amen, ja. Wie geht's weiter? Komm, Herr Jesus. Das war diese Erwartung, dass Jesus jetzt wiederkommt, dass es nimmer lang sein kann, bis Jesus wiederkommt. Ja? Und da folgte vielleicht auch eine gewisse Ernüchterung, das wissen wir nicht, aber Jesus kam natürlich nicht so schnell wieder, wie es vielleicht manche erwartet hatten, aber das macht dem Glaube nichts aus. Der Glaube wird dadurch vielleicht ein wenig erschüttert, aber der schaut aufs Wort und weiß, auch wenn er jetzt noch nicht gekommen ist, er wird kommen, es steht da drin. Das war die große Hoffnung der Gemeinde durch die ersten zwei bis drei Jahrhunderte. Und dann passierte im Folge dieser konstantinischen Wende, passierten verschiedene Dinge. Das erste war schon im 3. Jahrhundert, ein Mann namens Origenes. Das war damals ein großer Kirchengelehrter, Origenes. Und der Greg X aus den USA, der hat ein spannendes Buch geschrieben. Die Amis können, glaube ich, nie sachlich schreiben. Das ist immer sehr blumig, aber in manchen Büchern ist das dann auch ganz spannend. Der Greg X hat ein Buch, das heißt Church History. Und in diesem Kirchengeschichtsbuch schreibt er über Origenes und bezeichnet ihn als Grandfather of all Heretics, also als den Großvater aller Heretiker, aller Ketzer. Und da hat er den Nagel, denke ich, an der richtigen Stelle getroffen. Der Origenes war einer der großen Kirchenväter, aber der hat viele Dinge in die Kirche gebracht, in die Gemeinde, die katastrophale Folgen für die Gemeinde hatten. Das Thema, das Origenes gebracht hat, war die sogenannte allegorische Auslegung. Und allegorische Auslegung bedeutet, ich muss die Dinge einfach im Bild verstehen. Das ist nicht wörtlich zu verstehen. Und das betraf natürlich dann auch dieses tausendjährige Reich, das der Origenes völlig verallegorisiert hat. Das ist nur sinnbildlich zu verstehen. Das kam dann von ihm. Davor gab es etliche, die wirklich eben dieses tausendjährige Reich so erwartet haben, wie es in der Schrift stand. Die haben dann auf der anderen Seite das Ganze noch ausgeschmückt. Wenn man an Papias beispielsweise denkt, dann waren da Weinstöcke mit 1000 Zweigen und jedem Zweig 1000 Reben und an jeder Rebe 1000 Trauben und so weiter. Das war natürlich völlig übertrieben. Das steht auch nicht in der Bibel drin. Und der Origenes hat an solchen Extremauslegungen Anstoß genommen und hat aber jetzt nicht angefangen, das Ding nüchtern zu prüfen, sondern hat das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und hat gesagt, es wird kein tausendjähriges Reich geben. Das ist Quatsch, das ist alles nur sinnbildlich zu verstehen. Wenn Jesus wiederkommt, dann bedeutet es nur eine innere Vereinigung mit Jesus. Na, und das andere, das ist alles Blödsinn. Nur, also er hat wirklich sehr deftig geschrieben, denn über die Christen, die an ein tausendjähriges Reich wörtlich glauben, ne, und das waren für ihn minder bemittelte Christen. Der geistliche Christ glaubt so einen Blödsinn nicht. Und damit hat er natürlich schon mal viel kaputt gemacht. An Vertrauen in die Schrift, genauso wie natürlich an Hoffnung, die die Menschen hatten. Das kam dann später, und den Namen sollte man sich da auch merken, Augustinus. Der spielt ja auch dann im Zusammenhang mit der Reformation und Luther eine große Rolle, weil ja Luther in vielen Dingen auf Augustinus zurückgreift. Und Augustinus hat auf der einen Seite manche Dinge gebracht, die wirklich gut waren, auf der anderen Seite ist Augustinus letztlich zusammen mit Origenes, aber vor allem Augustinus, hat die Grundlage für die ketzerischen Lehren der katholischen Kirche gelegt. Ja? Und da begann auch dann eine Verfolgung derer, die die Dinge anders sehen. Also, wenn wir dann zurückschauen, das heißt, Augustinus, wir hatten die konstantinische Wende, das Christentum wurde akzeptiert und in der Folge kamen dann auch entsprechende Gelehrte. Na? Und die Kirche hat an Macht gewonnen. Und Augustinus gehörte durchaus zu denen, die das für gut gehalten haben, wenn die Andersgläubigen verfolgt werden. Ja, also,
war das nicht so, dass Römerzeit auch ein Teil, dass das Christentum eine Staatsreligion
war? Ja, das war dann genau da, ja, genau.
Und dann die Christen an die Andersgläubigen
verfolgt. Die anderen gläubigen Christen verfolgt, ja, wenn sie nicht das geglaubt haben. Das muss man vielleicht vor dem Hintergrund sehen. Na, noch einen ganz wichtigen Namen, den man in dem Zusammenhang immer wissen sollte, ist Konstantin. Das war der Kaiser, na, unter dem das Christentum aus seiner Versenkung noch nicht als Staatsreligion, aber es wurde akzeptiert. Na, Theodosius dann ungefähr 70 Jahre später hat es zur Staatsreligion erhoben. Aber Konstantin, das war die konstantinische Wende, da war das Christentum auf einmal hoffähig geworden. Es wurde dann in der Folge sogar so, dass es gut war, wenn du Christ warst, damit du Karriere machen konntest. Und damit hat natürlich ein großer Zustrom an Leuten in die Kirche stattgefunden, weil jetzt war es ja gut, Christ zu sein. Das heißt, wollte ich Karriere machen, dann war spätestens ab Theodosius das nur noch möglich, wenn ich Christ war. Wenn ich nicht Christ war, hatte ich ein Problem. Also wurden die Menschen alle Christen auf dem Papier. Ja? Und Konstantin, und das sollte man hier auch sich vor Augen halten, war römischer Kaiser. Und das Römische Reich war im Zerfall begriffen und Konstantin hat gesehen, ich brauche etwas, das das Reich zusammenhält. Und er hat gerade die Religion der Christen als das Stück, als das Puzzlestück gesehen, mit dem ich als Staatsmann das Römische Reich zusammenhalten kann. Das war der Hintergrund. Der ist nämlich gar nie wirklich Christ geworden. Das sieht man, wenn man sein Leben schaut, sehr schön und sehr klar. Der blieb nämlich weiterhin, der war nicht nur Kaiser, der war dann auch Oberhaupt der christlichen Kirche. Das hat er sich als Kaiser in Streitigkeiten hat er entschieden, denn er wollte ja, dass diese Religion das Reich eint und gleichzeitig blieb aber auch noch oberster Priester der heidnischen Kirche. Ne? Auch diesen Anspruch hatte er noch für sich. So konnte er alle Ämter schön in sich vereinen, um sein Reich schön zusammen zu bündeln. Ne? Und wie weit sein Bewusstsein der Erlösung ging, sieht man dann, dass er kurz vor seinem Tod sich hat taufen lassen, damit seine Sünden abgewaschen sind. Damit hat er extra bis vor seinem Tod gewartet. Also, ja, genau, weil dann,
noch und so weiter.
Richtig, also man merkt schon, das war einfach ein christlicher Deckmantel übers Heidentum gezogen. Ne? Das ist einfach Realität. Und dann ist auch klar, warum dann in der Folge das Christentum angefangen hat, wahre Gläubige zu verfolgen, die Dinge anders gesehen haben. Weil die waren ja dann Staatsfeinde wieder. Ne? Und dann hat die christliche Kirche angefangen, ihre eigenen Leute sozusagen zu verfolgen. Ja. Und aus diesem Konstrukt zwischen Kaiser und Kirche wurde dann später auch das Papsttum mit herausgeboren und damit die katholische Kirche. Ne? Das ist also ganz, ganz interessant. Aber nochmal zurück, wir haben Origenes gehabt, der diese allegorische Auslegung gebracht hat, das ist alles nur sinnlich und bildhaft zu verstehen. Und dann hatten wir Augustinus und der hat einen ganz entscheidenden Kniff gemacht. Und der hat letztlich hier alles endgültig zerstört. Der hat gesagt, das tausendjährige Reich hat begonnen oder ist vorhanden in der Kirche. Ja? Und damit hat er einen ganz schlauen Schachzug gemacht. Denn jetzt hatte die Kirche sozusagen alle Macht. Na, in der Kirche ist das tausendjährige Reich schon da. Das heißt, die Kirche ist Ausdruck, das ist Gottes Reich, das ist Gottes tausendjähriges Reich. Und dann hat man halt angefangen zu rechnen und hat gesagt, gut, dann muss ungefähr, Jesus ist 33 nach Christus gestorben, das wäre dann der Punkt des Beginn des tausendjährigen Reiches, dann muss also um, können wir rechnen, 1000 Jahre, um 10, 33 Christus wiederkommen. Na? Und kam er halt nicht wieder, dann hat man natürlich andere Erklärungen gehabt, ne, die bis dahin gingen, dass man gesagt hat, gut, die 1000 Jahre sind wirklich nur bildhaft zu verstehen, und oder vielleicht hat es einfach erst später begonnen. Die Hauptgedankengut war, die 1000 Jahre sind bildhaft zu verstehen. Was jetzt durch Augustinus passiert ist, durch dieses tausendjährige Reich, war, wenn das tausendjährige Reich jetzt schon anwesend ist in der Kirche, dann haben die Christen keine Erwartungshaltung mehr auf ein Reich. Und damit ist, genau, und damit ist noch etwas verbunden. Wer ist denn der Hauptpart in diesem tausendjährigen Reich auf dieser Erde? Wer wird das sein?
Jesus,
der dann wo da sein wird? Im Tempel, das werden wir sehen heute, ne? Der im Tempel in der Schechina anwesend sein wird, aber damit ist auch klar, welches Volk wird die zentrale Rolle im tausendjährigen Reich spielen?
Die Juden.
Ja, der Israel, die Juden. Das ist ein Reich für die Juden, bitte denkt mir daran, da war es ja auch drauf bezogen. Die Gemeinde hat auch eine Rolle, aber die Kernrolle hat das Volk Israel. In dem Moment, wo die Kirche es für sich in Anspruch genommen hat, wir sind dieses Reich, passierte was mit den Juden? Was passiert? Richtig. Jetzt konnte ich die Juden ganz frei verfolgen, letztlich, weil die waren ja nur noch Störenfriede. Die haben auch keinen Anspruch mehr. Israel hat keine Zukunftserwartung mehr, keine Zukunftshoffnung mehr. Na, verstehen wir? Ganz im Gegenteil, die haben ja den Messias gekreuzigt. Die haben ihn den Römern überantwortet. Verstehen wir? Da kommt ein Haufen böser Dinge dabei raus. Und dieser Gedanke, dass das tausendjährige Reich die 1000 bildhaft zu verstehen ist und das Reich anwesend ist, also das, was die beiden hier geprägt haben letztlich, und anwesend ist in der Kirche, dieser Gedanke hielt sich und er hielt sich lange. Es gab immer wieder einzelne Bewegungen, die das anders gesehen haben, aber die kamen natürlich immer in Konflikt mit der Kirche. Und die Kirche hat den Gedanken an ein tausendjähriges Reich als Ketzerei verurteilt. Deswegen hat das auch so eine Macht. Und wenn wir mit einem Katholiken reden, also ich habe noch nie einen getroffen, der eine Erwartung auf ein tausendjähriges Reich hat. Das gibt es gar nicht. Und es gibt aber interessanterweise auch in der evangelischen Kirche wenig Leute, die diese Erwartung haben. Weil nämlich, als die Reformation sich dann Bahn gebrochen hat, die Reformatoren geprägt durch diese ganze Theologie an dieser Stelle nicht klar gesehen haben, sondern die Lehre durchgängig fast festgehalten haben. Auch ein Luther hat an dieser Lehre, dass das tausendjährige Reich in der Kirche schon da ist, festgehalten. Ja? Man ist natürlich auch ein Stück weit seiner Zeit Kind. Na, da muss man aufpassen. Das ist ein Stück weit unsere Biografie, so hat es mal der Alexander Seibel gesagt, prägt auch unsere Theologie. Na, jetzt muss man überlegen, was Luther schon alles anders gesehen hat. Da dürfen wir dankbar sein drüber. Das hat er einfach nicht erkannt. Das gab auch danach dann im Angang an, oder in der Nachfolge zur Reformation gab es die Täuferbewegung, und in der Täuferbewegung, da gab es jetzt tatsächlich eine Erkenntnis, dass ein tausendjähriges Reich wieder zu erwarten ist. Das hat dann an manchen Stellen aber auch eine sehr negative Ausprägung angenommen, wenn wir an den Thomas Müntzer und Co. denken, ne, die dann eben das sogar mit Gewalt umsetzen wollten und mit Gewalt erreichen wollten und es dann natürlich auch in die kriegerischen Konflikte ausgeartet ist. Das ist natürlich nicht das tausendjährige Reich Christi, oder? Das war auch klar. Und dann ist das wieder abgeebbt und blieb mehr oder weniger verborgen. Und richtig hoffähig ist es eigentlich erst geworden in Europa oder in Deutschland dann mit dem Pietismus und mit der Brüderbewegung. In den beiden Bewegungen kam dann das tausendjährige Reich wieder richtig zum Tragen. Da hat man sich auch viel dann wieder beschäftigt, gerade in der Brüderbewegung, dann auch später mit den Endzeitaussagen und Prophetien. Also Pietismus und dann im danach die Brüderbewegung. Da wurde dann das tausendjährige Reich wieder ganz neu auf diese Ebene gehoben, die ihr von der Bibel auch zusteht. Das heißt, Luther, Reformation, hat schon den Gedanken wieder gepflanzt, weg von dieser allegorischen Auslegung hin zum Schriftsinn. Und den aufgreifen hat dann gerade über Pietismus und Brüderbewegung auch sich der Gedanke des tausendjährigen Reiches wieder Bahn gebrochen. So wie wir es auch ganz am Anfang hatten. Aber jetzt ist klar, warum es da auch so viel Verwirrung drüber gibt. Und ihr werdet in Gesprächen mit Leuten merken, auch mit durchaus gläubigen Leuten, dass bei manchen einfach gar keine Erwartung auf ein tausendjähriges Reich da ist. Sondern das ist natürlich gerade durch diese Themen geprägt, diese Auslegung, das gibt es gar nicht oder ist in der Kirche schon da.
Ist ja eine Frage.
Ja.
Das tausendjährige Reich, wie wir hier gelesen haben, ist ja für die Leute, die sich nicht haben verführen lassen, also das Zeichen nicht angenommen haben und so weiter.
Ja.
Wir waren noch in dem tausendjährigen Reich, das können ja nicht die einzigen.
Sehr gut, sehr gut. Du hast die Stelle nur zur Hälfte gelesen. Ja. Wenn wir reinschauen, für welche Menschen ist das tausendjährige Reich? Wenn wir mal hineinschauen, nur in unserem Text, dann werden wir schon ein bisschen was feststellen. Vers 4. Was steht denn im Vers 4? Da finden wir schon mal zwei Gruppen von Menschen, für die das tausendjährige Reich ist.
Da steht nur sie.
Danke, Olga. Was steht da? Willst du es zitieren nochmal?
Und ich sah Throne und sie setzten sich darauf.
Okay. Das heißt, ich habe hier zwei Gruppen. Das ist die erste. Was ist die zweite Gruppe, Olga?
Na gut, die erste Gruppe sind diese sie und die zweite Gruppe sind die als Märtyrer gestorben sind oder das Malzeichen nicht angenommen haben.
Genau.
Ich habe nämlich auch gerade so spekuliert.
Ja, sehr gut. Ich habe das hier ein bisschen abgekürzt. Also, das heißt, die eine Gruppe ist klar, das sind die in der Zeit der Trübsal das Zeichen des Antichristen nicht angenommen haben und die deswegen auch als Märtyrer gestorben sind. Und zwar als Märtyrer, weswegen, was steht hier? Jawohl, sehr gut. Um das Zeugnis des Jesu und des Wortes Gottes willen. Das heißt, es geht also nicht, das mag in der Zeit des Antichristen auch Märtyrer aus politischen Gründen geben, das gibt es dann auch immer, um die geht es nicht. Ein politischer Märtyrer hat deswegen keinen Anspruch auf Gottes Reich, sondern es geht um die aus dem Glauben an Jesus und sein Wort heraus dem Antichrist die Gefolgschaft verweigert haben. Und da gibt es viele, die sterben werden und manche, die überleben werden. Die werden ins tausendjährige Reich eingehen. Jetzt ist ja oben aber noch eine Gruppe genannt, eine Sie-Gruppe. Und was erfahren wir über diese Gruppe, diese Sie? Was steht da? Da steht etwas Entscheidendes dabei.
Sie werden richten.
Jawohl, sehr gut, sehr gut. Was steht davor noch?
Auf Throne sitzen.
Jawohl, perfekt, vielen Dank. Das heißt, wir erfahren zwei ganz entscheidende Dinge. Sie werden Gericht halten. Und sie sitzen auf Throne. So. Und jetzt ist es ja interessant. Der Text schreibt, und ich sah Throne und sie saßen darauf. Das heißt, was setzt der Autor voraus?
Dass wir wissen, wer
das ist. Und jetzt bitte, jetzt gehen wir einmal durch die Offenbarung. Wer sitzt auf den Thronen und hält Gericht?
Gemeinde.
Danke. Das ist die Gemeinde. Das ist doch...
Ich dachte, die Gemeinde ist im Himmel.
Richtig. Aber die Gemeinde hat doch von Jesus einen Auftrag bekommen. Sie wird mit Jesus die Welt richten.
Ja, ich denke, aber jetzt sind wir hier ganz durcheinander. Die Richtzeit kommt doch nach dem tausendjährigen Reich.
Richtig, die eine Richtzeit. Die eine Richtzeit kommt hier, die andere nach dem tausendjährigen Reich. Doch noch nicht vergessen, es gibt ein Gericht der Nationen, Matthäus 25, Joel 3 und 4, oder? Das stattfindet nach der antichristlichen Zeit, bevor es ins tausendjährige Reich geht. Und da gibt es nochmal ein Gericht am Ende des tausendjährigen Reiches, wenn die zweite Auferstehung stattfindet. Hier werden die Völker gerichtet, die auf der Erde noch leben. Ganz genau. Aha. Diese Böcke und die Schafe. Ja, diese Gerichtsszene aus Matthäus 25. Das findet hier statt. Ja? Und damit sehen wir, dass die Gemeinde eine Aufgabe hat, aber was die Gemeinde zumindest hier nicht hat, ist ein Erbteil. Das hat Israel. Ne? Die Gemeinde hat ein himmlisches Erbteil. Ob wir dann danach leibhaftig auf der Erde anwesend sein werden oder nicht, geht in meinen Augen aus keiner einzigen Stelle in der Schrift hervor. Ja? Aber es gibt noch eine Gruppe. Also, wir haben die Märtyrer, dann haben wir noch eine Gruppe. Wer wird noch ins tausendjährige Reich eingehen? Jetzt denken wir kurz an die Schrift. Die steht nicht an dieser Stelle, jetzt wird an anderer Stelle stehen. Wer muss denn noch hineingehen?
Die Juden,
oder? Richtig, und zwar die Juden in zwei Formen. Da gibt es eine 3a und 3b. Das eine sind...
Die einen, die geflohen sind, doch vor dem...
Richtig, das sind die, die zum Glauben kommen, ne, die Juden, die zum Glauben kommen, oder?
Ja, ja.
Ganz klar, da haben wir diese Gruppe der Juden, die zum Glauben kommen, die sich am Schluss bekehren.
Ja, ja.
Gläubige Juden. Ne? Zacharia berichtet ja davon, dass die sich am Schluss bekehren, dieser Überrest, dieses eine Drittel, das übrig bleibt. Und wir haben auf der anderen Seite doch eine Erwartung der Juden. Was warten die? Auf was warten die Juden schon seit dem Alten Testament, die Gläubigen? Auf das messianische Reich. Und die erwartet, das sagt er doch auch dem Daniel voraus, wenn wir nur mal an das Buch Daniel denken, geh hin und leg dich schlafen, bis du auferstehen wirst zu deinem Erbteil. Darauf warten die und das wird geschehen. Die Juden werden an dieser Stelle, verstehen wir, die Gläubigen des Alten Testamentes, verstehen wir, das geht natürlich bis daher, ne? Das heißt, die werden auferstehen und ihr Erbteil antreten. Also, ich schreibe mal hin, gläubige Juden, Altes Testament. Ne? Da kann man nicht genau die Grenze des Alten Testamentes setzen. Gott ist da, ich denke, wenn zum Beispiel in dieser Endzeit wird ja auch Juden zum Glauben kommen und mit dem Leben bezahlen, die werden natürlich auch auferstehen. Das ist logisch. Aber
die Juden im Alten Testament, die haben ja von Jesus Christus nichts gehört.
So.
Wie kamen die zum Glauben?
Haben die Juden im Alten Testament von Jesus nichts gehört und wie kamen die zum Glauben? Das ist eine super Frage, Peter. Das ist eine Weltklasse-Frage. Das ist mein Lieblingsthema.
Aha. Hätte ich vielleicht nicht fragen sollen.
Doch, das ist gut. Das ist sehr gut. Also, Johannes 5, Vers 39. Ich sehe schon, wir müssen das nächste Mal nochmal ins tausendjährige Reich einsteigen, wahrscheinlich. Johannes 5, Vers 39. Darf mal jemand vorlesen, der es hat?
Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen.
Sehr gut. Also, Jesus bezieht sich auf die Schriften. Was meint er mit den Schriften? Der redet zu den Schriftgelehrten. Ihr erforscht die Schriften. Was meint er damit?
Die Tora,
das Alte Testament. Und meint in ihnen ewiges Leben zu haben und sie sind es, die von mir zeugen. Konnten die Juden des Alten Testamentes von Jesus wissen? Ja, natürlich.
Doch, ja, weil in den Psalmen steht ja auch sein Sohn.
Richtig. Das ganze Alte Testament ist voll davon. Von Verheißungen und Bildern und Prophetien auf Jesus, in allen möglichen Farben und Formen. Das ist eine Fülle, da könnte man so viel drüber erzählen. Und immer wieder mit dem Blick aufs Kreuz, auf die Notwendigkeit, dass da einer kommen muss, der für meine Schuld stirbt. Wir fangen an, die erste klipp und klare Prophetie, nur die erste. Genesis, 1. Mose 3, Vers 15. Nach dem Sündenfall, oder? Kommt Gott in den Garten Eden, oder? Und sucht Adam und Eva. Und dann findet er Adam und Eva und dann reden sie miteinander. Ne? Und dann redet Gott zu ihnen und sagt, mit Blick auf die Schlange und die Frau, sagt er, dass der Same der Frau der Schlange den Kopf zertreten wird. Und er, der Same der, und die Schlange wird ihm, ne, in die Ferse stechen. Das heißt, Jesus wird an dieser Stelle, da wird er klipp und klar vorausgesagt. Das heißt, da wird ein Same einer Frau vorausgesagt und der wird der Schlange den Kopf zertreten. Das heißt, was wussten jetzt Adam und Eva an dieser Stelle? Was wussten die? Was war das Mindeste, was sie wussten?
Dass die Schlange der Teufel ist.
Also das wussten, genau, dass die Schlange der Teufel ist. Was wussten sie ab diesem Moment definitiv noch?
Dass sie Erlösung brauchen.
Jawohl, dass sie Erlösung brauchen. Was wussten sie noch? Es kommt einer, und zwar wer?
Einer aus ihrem Sohn.
Jawohl, ein Nachkomme der Frau, und der wird der Schlange den Kopf zertreten. Das heißt, wenn der Schlange den Kopf zertritt, dann ist also die Sünde gebrochen und damit auch, was hat die Sünde jetzt gebracht? Den Tod. Das heißt, was wird die Folge sein? Was wird möglich sein wieder?
Ewiges Leben.
Und jetzt gibt, bis dahin hieß die Eva nicht Eva, sondern einfach wörtlich übersetzt, Männin.
Männin, ja.
Na, weil sie ja vom Mann genommen war. Sehr schön, oder?
Ja.
Also, die war ja vom Mann genommen. Und das ist sehr witzig. Im Hebräischen ist das einfach nur ein Zusatz mit dem fünften Buchstaben des hebräischen Alphabetes, der an den Namen des Mannes angehängt wird sozusagen. Und die fünf ist ja bekanntlich die Zahl der Bedürftigkeit und der Gnade. Jetzt ist die Frage, ne, ob diese fünf beim Mann fehlt und er deswegen bedürftig ist oder ob die fünf bei der Frau dabei sind und sie deswegen auch bedürftig ist. Ne? Das darf jetzt jeder sich selber überlegen. Egal, ne? Also kleine Spielerei am Rande. Also die Frau hieß bis dahin Männin. Und jetzt kriegt sie einen Namen. Jetzt ist diese Verheißung da. Und wie nennt jetzt der Adam seine Frau? Jetzt ist diese Verheißung da. Es wird einmal von der Frau, wird einer kommen und er wird der Schlange den Kopf zertreten. Das bedeutet, er wird den besiegen, der die Sünde in die Welt gebracht hat und damit auch den Tod besiegen und Leben ermöglichen. Und dann heißt es, und Adam nannte seine Frau. Habt ihr es? Aber das ist ja wunderbar. Jetzt keiner weiß, dann müssen wir es aufschlagen. Ist ja ganz jawohl, er nannte sie Eva. Und was bedeutet denn Eva aus dem Hebräischen?
Die Mutter aller Lebenden.
Richtig, Eva bedeutet Leben. Na, wunderbar, die Eva Marias in unserer Welt. Na, Eva bedeutet Leben, Maria die Bittere. Also die Eva Maria ist die lebendige Bitterkeit. Na? Also, Eva bedeutet Leben. Das heißt, was drückt der Adam aus, wenn er jetzt seine Frau Eva nennt?
Ja, der hat jetzt schon Hoffnung.
Der hat Hoffnung. Der glaubt dieser Verheißung Gottes, dass der Messias kommt, der das Thema mit der Sünde erledigen wird. Und jetzt reagiert Gott. Auf diesen Glauben Adams reagiert er. Was gibt Gott jetzt dem Adam und der Eva? Was ist immer die Folge, wenn ich rettenden Glauben habe?
Hoffnung.
Ja, richtig. Und was gibt Gott ihnen? Kleidung. Und zwar aus was? Aus Fell. Und jetzt ist ja bekanntlich das nun mal so, dass so ein Tier das Fell nicht freiwillig sich über die Ohren ziehen lässt, sondern was muss es vorher tun? Es muss auch was hergeben, nämlich es muss sein Leben hergeben. Jetzt stirbt ein unschuldiges Tier, damit Adam und Evas Blöße bedeckt werden kann. Verstehen wir das?
Ja.
Ein wunderbares Bild auf Jesus. Adam und Eva glauben, oder Adam nennt deswegen seine Frau Eva, drückt damit den Glauben aus und Gott antwortet auf diesen Glauben, indem er die Blöße zudeckt und ihnen sozusagen ein Kleid der Gerechtigkeit anzieht. Ist das nicht herrlich? Und jetzt gehen wir durch das Alte Testament und wir erleben, dass dieses Warten auf den Messias die Menschen zu allen Zeiten geprägt hat. Jetzt finden wir beim Gang durch das Alte Testament ganz spannend immer am Anfang in den ersten Stammbäumen 10er Generationen.
Ja.
Mhm. Die erste 10er Generation ist von Adam bis?
Abraham.
Nein, das sind 20.
Noah.
Bis Noah. Na? Und dann geht es weiter von Noah
bis Abraham.
Ja? Und dann verändert sich das. Diese ersten beiden Stammbäume sind 10er Generationen. Noah, bitte schlag mal auf. 1. Mose 6. Warum nennen die Eltern den Noah? Und dann merken wir etwas von dem, was da war. 1. Mose 5, Entschuldigung. Kapitel 1. Mose 5, Vers 28. Darf gerne jemand vorlesen? 28 und 29.
Der sagt, der wird uns trösten in unserer Mühe und Arbeit.
Jawohl. Und er gab ihm den Namen Noah, und indem er sprach, dieser wird uns trösten über unsere Arbeit und die Mühe unserer Hände wegen des Erdbodens, den der Herr verflucht hat. Jetzt ist ja interessant. Noah bedeutet Tröster oder Ruhe. Beides. Wenn zum Beispiel Adam und Eva geschaffen werden und in den Garten Eden gesetzt werden, in 1. Mose 2, dann steht da das Verb zu diesem Wort. Und er brachte sie zur Ruhe im Garten. Das ist das Erste, was sie erleben. Wunderschön. Wo Gott ist, na, wenn ich versöhnt mit Gott leben kann, dann habe ich wirklich Frieden und Ruhe. Ist das nicht herrlich? Wahnsinn. Noah, Tröster und Ruhe, weil sie was von ihm erwarten? Was erwarten sie von ihm? Was erwarten Sie von ihm?
Trost über die Mühsal, die sie auf der Erde
haben. Okay, Trost über die Mühsal, die sie auf der Erde haben. Warum?
Weil der Herr das verflucht
hat. Weil der Herr das verflucht hat. Das heißt, sie glauben, dass ihr Sohn was tun kann. Bitte?
Retten, helfen,
trösten, Ruhe geben. Aus was heraus? Worunter leiden sie?
Den Fluch aufheben.
Ja. Die leiden unter dem Fluch Gottes und glauben, ihr Sohn wird der sein, der den Fluch Gottes endlich aufhebt. Das heißt, was denken die, wer ihr Sohn ist? Dass das der Messias ist. Das hat diese Menschen geprägt. Na, wenn wir jetzt denken, jetzt dauert es nochmal über 2500 Jahre und dann kommt der Mann, der sagen wird. Entschuldigung, nicht 2500 Jahre. Das sind noch mehr. Das sind 3000 Jahre von Noah weg, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau, 3000 Jahre dauert das jetzt. Bis der Mann kommt, der sagen wird, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Verstehen wir? Die haben eine Messias-Erwartung gehabt. Jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter vor. Das waren gar nicht die ersten mit einer Messias-Erwartung. 1. Mose, Kapitel 4. Adam und Eva bekamen jetzt ja auch ein Kind. Na? Und das ist ja schön, Kinder zu kriegen. Aber dieses erste Kind, das Adam und Eva bekamen, das hat ihnen sehr viel Not gemacht. Okay. Na? Ja. Wenn wir es mal lesen wollen, 1. Mose Kapitel 4. Darf gerne jemand vorlesen, Vers 1 und 2. Oder Vers 1 reicht eigentlich.
Und der Mensch erkrankte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar Kain. Und sie sagte, ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn.
Genau. Und jetzt ist es interessant, mit steht im Hebräischen nicht da. Und es gibt Übersetzungen, die kennzeichnen das auch, und dann wird es spannend. Was bedeutet Kain? Hat jemand eine Fußnote? Kain bedeutet Gewinn. Das heißt, die gibt ihm den Namen Gewinn, weil sie denkt, ich habe das große Los gezogen, oder? Na, das ist mein Gewinn. Was denkt sie nämlich? Ich, und jetzt lasst mal das mit bitte raus, das im Hebräischen schlichtweg nicht dasteht. Ich habe einen Mann erworben,
den Herrn.
Ganz genau. Was dachte sie, wer der Kain ist? Das ist schon der Erlöser. Und dann musste sie ganz schnell feststellen, das kann nicht der Erlöser sein. Ne?
Ja.
Der hat einen dicken Kopf wie jeder andere auch. Ne? Und der macht die Dinge, die er nicht machen soll. Und es ging bei dem so weit, dass er seinen Bruder erschlagen hat. Und die Ernüchterung sieht man dann schon bei der Geburt des zweiten Sohnes. Den nennen sie nämlich Abel. Und Abel heißt Hauch oder Vergänglichkeit. Das heißt, die haben dann schon realisiert, so schnell geht es mit der Erlösung nicht. Aber jetzt gehen wir durch das Alte Testament und werden immer wieder sehen, wie diese Erwartung die Menschen geprägt. Und, ja.
Eine andere Frage. Ich habe also nicht mitbekommen, dass in den Synagogen diese Erlösungshaltung gepredigt wird.
Ja.
War das die Lehre in den Synagogen falsch oder nicht richtig oder nicht vollständig? Wie kam dann die einfache Volk dann drauf, dass es einen Erlöser geben wird?
Genau. Also, wenn wir jetzt durchs Alte Testament gehen, dann sehen wir, dass bei vielen dieser Glaube an den Erlöser da war.
Ja.
Oder? Dieses Bewusstsein, ich brauche einen, der mit meiner Schuld fertig wird. Ja. Ich kann das nicht selber. wenn wir durch das Alte Testament gehen, dann erleben wir das in wunderschönen Bildern vorgeschattet, aber wir erleben das auch wirklich ganz auf den Punkt gebracht. Wenn denn David zum Beispiel betet, wenn wir mal aufschlagen wollen, den 51. Psalm, und den hat ja David geschrieben nach der Geschichte mit der Bathseba und nachdem er seiner Schuld überführt worden ist, gell? Und da ging es ja schon um einiges, da ging es um Ehebruch, um Mord. Ja? Das war ja schon etwas, was der David da auf sich geladen hat. Und jetzt ist es interessant, was David betet. 51, Vers 18 und 19. Darf gerne jemand beten, lesen? Beten dürfen wir es auch, ja.
Denn Schlachtopfer willst du nicht. Ich wollte sie dir sonst geben. Und Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängstigtes, zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten.
Das ist ja jetzt interessant, oder? Der David hat gesündigt und jetzt wird ihm seine Schuld bewusst, er bekennt seine Schuld und jetzt betet er. Und jetzt ist interessant, was sagt er zu Gott? Vers 18, denn du hast was? Steht hier. Kein Gefallen an Schlachtopfern. Da muss ich sagen, lieber David, hast du denn aufgepasst im Religionsunterricht, oder? Ja. Was hat Gott denn eingeführt in 3. Mose? Ja, all diese Opfer. Und der David sagt, du hast kein Gefallen an Schlachtopfer, sonst gebe ich sie dir. Und der David realisiert, dieses Bringen von irgendwelchen Opfern macht mich das frei von meiner Schuld. Nein. Das macht mich nicht frei. Kann tausende Opfer bringen. Sondern was will Gott wirklich sehen? Sonst gäbe ich sie dir. An Brandopfern hast du kein Wohlgefallen. Die Opfer Gottes sind was? Du hast es bei dir stehen geängstigt. Hat jemand was anderes stehen? Zerbrochen. Ein zerbrochener Geist und ein zerschlagenes Herz. Was ist denn ein zerbrochener Geist und ein zerschlagenes Herz? Woran ist Davids Geist und Herz zerbrochen und zerschlagen worden? Woran?
Durch seine erkannte Sünde.
Ja, durch seine Schuld. Da ist ein Mensch, der ist mit sich selbst ans Ende gekommen. Da ist ein Mensch, der begreift, dass es völlig egal, was ich dann Ritualen jetzt tue. Das hilft mir alles nicht. Alles, was ich Gott bringen kann, ist ein gebrochener Geist. Ja, ein zerschlagenes Herz. Ich bin ein Sünder. Gott sei mir Sünder gnädig. Das heißt, was hat der David an dieser Stelle nur noch?
Sünder.
Ja, und was hat er nur noch? Auf was kann er nur noch seine Hoffnung setzen?
Auf die Gnade
Gottes. Auf die Gnade Gottes. Und das jetzt im Kontext, es kommt der eine. Stehen wir. Und dann gehen wir weiter in den Jesaja, wo das wortwörtlich drinsteht, oder? Er ist zerschlagen worden um unsere Sünde willen. Und so finden wir also durchs ganze Alte Testament genau diesen Blick auf den Messias ausgerichtet. Okay? Wenn wir also jetzt ins tausendjährige Reich blicken und diese Juden sehen aus dem Alten Testament, die dort auferstehen, dann waren das Juden, und das ist richtig, gell? Diese gläubigen Juden im Alten Testament, wenn ich hier mal das Kreuz mache, und das ist der schöne Unterschied zwischen ihnen und uns, für die Juden im Alten Testament die blickten auf das Kreuz und das Kreuz lag noch zeitlich vor ihnen. Das heißt, für die war das nur ein Gedanke, verstehen wir, eine Verheißung, das wird kommen. Ja. Wir blicken zurück aus dem Neuen Testament. Wir blicken zurück auf das Kreuz. Und was ist das Kreuz für uns?
Realität.
Es ist Realität, es ist geschehen. Okay? Das heißt, die mussten in der Hoffnung leben, dass mal einer kommt, der fertig wird mit meiner Schuld. Wir dürfen in dem Wissen leben, es ist vollbracht. Das ist gewaltig, oder? Das ist ein himmelweiter Unterschied. Das ist herrlich. Aber die, die damals in der Hoffnung lebten, dass mal der kommen wird, der mit der Sünde fertig wird, die werden genauso auferstehen. Für die ist das auch, die haben genau diesen rettenden Glauben gehabt. Das Schöne bei uns ist, wir dürfen zurückschauen und wissen, es ist vollbracht. Das ist so eine tolle Gewissheit, so ein Schatz, aus dem man leben kann. Ja. Das heißt, das sind im Grunde genommen mal die drei Hauptgruppen, die in das tausendjährige Reich eingehen. Das heißt, ich habe einmal hier, und diese Gruppe ist hervorgehoben an dieser Stelle in der Offenbarung, denn die wird mit Christus herrschen. Ne? Wie die Herrschaft der Gemeinde dann ausschauen wird, das wissen wir nicht. Ne? Ob das im Himmelsbereich ist, da wo heute die Mächte der Finsternis herrschen, denn wir sind ja ein himmlisches Gebilde, oder leibhaftig auf der Erde, das weiß ich nicht. Das geht für mich auch aus der Schrift nicht klar hervor. Was ich aber sehe, ist natürlich, dass die den Antichrist nicht angenommen haben, auch zu Ehren kommen werden in diesem tausendjährigen Reich. Das sehen wir ganz klar. Und jetzt wird natürlich etwas passieren. Die Gemeinde hat ja schon einen Herrlichkeitsleib. Ja, die Auferstandenen haben auch einen Herrlichkeitsleib. Aber es gehen ja auch Überlebende der Juden und Überlebende aus den Völkern in dieses tausendjährige Reich ein. Und die haben noch einen Leib aus Fleisch und Blut. Das heißt, die werden heiraten. Und was werden die logischerweise kriegen?
Kinder.
Und damit wird sich jetzt im tausendjährigen Reich eine neue Weltbevölkerung aufbauen.
Aus den Überlebenden.
Aus den Überlebenden dieser Trübsalzeit heraus. Okay? Das ist das, was im tausendjährigen Reich geschehen wird. Und was das bedeutet für das tausendjährige Reich, das werden wir das nächste Mal uns im Detail anschauen. Da fehlt uns jetzt die Zeit, das noch genau zu beleuchten. Wir können noch einen kurzen Gang, einen ersten Schritt hinein tun. Was wird passieren am Anfang des tausendjährigen Reiches? Auf wen warten denn die Juden zum Beispiel? Noch, außer auf den Messias. Wenn wir mal das Buch Hosea aufschlagen wollen, wir haben nach den drei großen Propheten, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, dann kommt der Daniel, und nach Daniel kommt Hosea, also der erste der sogenannten kleinen Propheten. Und da ist eine interessante Stelle, in der der Hosea ins tausendjährige Reich blickt. Es gibt noch andere Stellen im Übrigen auch, die das dann nochmal unterstreichen. Ich möchte nur diese eine mit euch anschauen. Darf gerne mal jemand vorlesen, Kapitel 3, Vers 5 im Buch Hosea.
Danach werden die Kinder Israel umkehren, den Herrn ihren Gott und David ihren König suchen, und sie werden sich zitternd zu dem Herrn und zu seiner Güte wenden am Ende der Tage.
Das ist interessant. Da ist also diese Umkehr der Juden schon beschrieben, gell? Da geht es zuerst um diese Trübsalzeit, und am Ende der Trübsalzeit werden sie umkehren, werden den Herrn ihren Gott suchen, das ist das eine, dann wird Jesus wiederkommen, das haben wir jetzt ja oft genug gesehen an diesen Abenden. Und jetzt wird was Interessantes passieren, sie werden noch einen zweiten suchen, nämlich David, ihren König. Wer wird ihn suchen? Was steht hier? Jawohl, die Kinder Israel. Na, und jetzt überlegen wir mal, ich mache mal eine andere Seite nochmal, wenn wir in das Volk Israel hineinschauen, nur mal geografisch. Dann hatten wir ja, das hier ist das Mittelmeer, machen wir ein bisschen größere Wellen. So, ja, hier ist Israel. Der erste König Israels war Saul, den hat Gott verworfen. Und dann kam der auserwählte König David, und aus dieser Linie kommt am Ende ja auch der Messias, kommt Jesus, oder? Und jetzt ist es interessant, David hatte einen Sohn, der auch König wurde, das war der Salomo. Und unter dem Salomo ist das Reich schon zerbrochen, was dann, aber das hing noch zusammen, aber der Bruch ist schon unter dem Salomo entstanden. Und als dann sein Sohn, der Rehabeam, kam, hat sich das Nordreich vom Südreich abgespaltet. Das Nordreich hieß Israel und das Südreich hieß Juda. Die haben sich dann auch immer wieder bekriegt. Das Interessante war, im Nordreich hatten sie eigentlich über all die Zeit so gut wie nur gottlose Könige. Es gab mal so ein paar, die wenigstens so einen kleinen Anflug der Hoffnung hatten, aber das war in Summe sehr, sehr gottlos. im Südreich war es mal so, bis es am Schluss auch da dann steil bergab ging. Ja? So, das war die Sache. Das Nordreich Israel war das Reich, in dem dieser Prophet Hosea gewirkt hat. Der war hier. Der Hosea. Das Südreich Juda, dort saßen auf dem Thron die Söhne Davids. Wenn jetzt es hier heißt, dass die Kinder Israel David ihren König suchen werden, von was spricht das dann? Von was spricht das? Logischerweise.
Dass sie wieder zusammen wollen.
Jawohl, perfekt. Dass sie wieder zusammenkommen werden. Das wird im tausendjährigen Reich geschehen. Na? Dann ist endgültig diese Trennung zwischen Nord- und Südreich aufgehoben. Es wird wieder ein einziges Volk sein. Das werden wir das nächste Mal noch detaillierter anschauen. Und wer wird König sein über sie? Was steht hier? Sie werden suchen David, ihren König. David wird auferstehen, so wie die anderen Gläubigen des Alten Testamentes. Und da gibt es noch mehr Stellen im Alten Testament. Und David wird im tausendjährigen Reich wieder was werden?
König.
David wird König sein über Israel. Da gibt es noch mehr Stellen im Alten Testament, die das unterstreichen. Das ist eine coole Nummer, oder? Das ist eine richtig coole Nummer. Freue ich mich schon drauf, das wird spannend. Ich kann es nicht ändern, liebe Geschwister, steht halt in der Bibel drin. Ne? Wir müssen es rausnehmen. Da gibt es leider noch mehr Stellen. Da müssen wir noch an ein paar anderen Stellen auch mit dem Schwarzstift drüber gehen.
Das ist alles interpretieren.
Ja, ich weiß es nicht. Ja, genau, Peter, danke. Na, ich finde das total cool. Der es begonnen hat, wird es auch vollenden. Und das ist wieder ein wunderbares Bild auf Jesus. Er ist nämlich der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und er ist der Sohn Davids. Verstehen wir? Herrlich. Ne? Verstehen wir, wie die Bibel da immer wieder auch die geistlichen Inhalte unterstreicht. Der es begonnen hat, wird es auch vollenden.
Wobei es ja ein bisschen schwierig zu verstehen ist, denn Israel ist ja gemischt worden mit Ungläubigen. Die Syrer
Richtig.
Haben ja sehr viel umgesiedelt und so.
Richtig, ganz genau. Aber es gibt zwei Dinge. Die Assyrer haben in der Tat, als die Assyrer das Nordreich in die Verbannung geführt haben, haben sie viele umgesiedelt. Aber in demselben Zusammenhang steht im Buch der Chronik, dass einige aus den Stämmen übergelaufen sind ins Südreich. Das heißt, die haben sich reingehalten. Die sind im Prinzip schon geflüchtet vorher auf die Seite Judas, weil sie gemerkt haben, dass da oben ist gottlos und geht ins Verderben. Dazu kommt, dass auch in dem Asyl nicht alle Juden sich mit den Heiden vermischt haben, sondern da ist auch trotzdem auch eine Reinheit erhalten geblieben, sieht man. Die haben ja sehr viel Wert immer auf ihre Stammbäume gelegt. Und Gott kennt die Seinen. Und wir werden das nächste Mal noch an ein paar Stellen anschauen. Er wird, wenn es dann zum tausendjährigen Reich geht, das Volk Israel ein zweites Mal sammeln.
Sammelt
vorher. Das erleben wir ja jetzt schon, oder? Wie aus allen Ländern der Welt immer wieder, und da ist ein enormer Rückstrom, so wie es die Bibel auch beschrieben hat. Es gibt Länder, wo es nicht mehr viele Juden gibt, weil sie ausgewandert sind nach Israel. Wenn wir zum Beispiel in den Irak schauen, da gab es dann in den 50er Jahren eine große Auswanderungsbewegung, die wollten die Juden vernichten, ne? Und haben sie dadurch gezwungen auszuwandern, und es sind kaum noch Juden im Irak zurückgeblieben zum Beispiel.
Das ist ja auch erstaunlich, dass die Juden auf der ganzen Welt sich erhalten haben.
Also richtig, als Juden.
Andere Völker werden wahrscheinlich
werden aufgegangen. Ja, genau.
Aber die nicht. Die
richtig. Und da sieht man auch wieder, Gott hat sich übrig gelassen. Na, wie er es versprochen hat. Das ist diese bewahrende Kraft Gottes. Auch wieder, was ist das für ein wunderbarer Schatz, den wir auch für unser Glaubensleben mitnehmen dürfen. Am Ende, verstehen wir, gibt es so viel Druck von außen. Aber Gott bewahrt die Seinen und bringt sie ans Ziel. Herrlich, oder? Und so wird es auch da sein. Wir werden das nächste Mal sehen. Er wird die zusammenführen aus aller Herren Länder, und es wird wieder ein Reich geben. Und David wird König sein. So viel für heute. Ich werde an der Stelle schließen. Und dann steigen wir das nächste Mal noch ein bisschen ein und machen noch ein paar Highlights aus dem tausendjährigen Reich. Das ist unheimlich spannend, was da alles geschehen wird.
Na? Das interessiert mich schon, ja.
Mich auch.
Du solltest es ja wissen.
Also. Ach, ich weiß nicht alles. Ja? Sehr schön. Gut, ich würde sagen, wir beten noch zum Abschluss. Und wir dürfen, glaube ich, wenn wir das sehen, uns einfach freuen. Na? Wie wir es jetzt gerade gesehen haben. Anfänger und Vollender. Er, der bewahrt, der sein Volk ans Ziel bringt. Das Irdische genauso wie das Geistliche. Das ist herrlich. Durch all die Kämpfe dieser Zeit. Schön. Wollen wir beten? Wer will, darf noch laut mitbeten und ich würde dann abschließen.
Wir kommen immer wieder in Staunen, lieber Vater, wie du alles ordnest und wie du es in deinem Wort auch sagst. Bevor du es tust, sagst du es deinen Propheten. Bevor du uns als deine Gemeinde mit hineinnimmst, Jesus, du hast gesagt, wir dürfen wissen, was kommt. Und dafür danken wir dir, dass du uns mit hineinnimmst in das Geschehen dieser Welt und dass wir getrost sein dürfen, weil du als der Tröster, den du uns auch durch deinen Geist gegeben hast, nicht alleine sind in einer Welt, die sich verändert. Und am Schluss dürfen wir deine Herrschaft erleben. Wir sind gespannt, Jesus, wenn es soweit kommt. Und bis es soweit kommt und du kommst, und lass uns unseren Platz so ausfüllen, dass durch unser Leben wir etwas davon sichtbar machen, dass du ein wahrer Gott bist, der lebt. Dazu hilfst du uns in unserem Alltag. Amen.
Amen. Ja, da können wir nur staunen, wenn wir vor dem Wunder des tausendjährigen Reiches stehen, staunen über die Hoffnung, die du uns als Gläubigen geschenkt hast, dass wir wissen dürfen, du wirst dein Reich aufrichten. Staunen, Herr Jesus, über deine Gnade, mit der du uns würdig machst für dein Reich. Herr, wir hätten es nicht verdient. Und staunen über deine Kraft, Herr Jesus, mit der du dein Volk, dein irdisches und dein geistliches Volk bewahrst durch die Zeiten und vollenden wirst, was du begonnen hast. Herr Jesus, hab Dank dafür von ganzem Herzen. Amen.
Amen.
Amen. Gut.